Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Die amerikanische Landwirtschaft profitiert von Saisonkräften und Wanderarbeitern. Umgekehrt gilt das nicht unbedingt. Frische Früchte, kaputte Körper, heißt ein neu übersetztes Buch über mexikanische Erntehelfer in den USA. Wie schnell es mit der Unabhängigkeit der Justiz vorbei sein kann, das schildert der Journalist und Jurist Joachim Wagner in seinem Buch »Rechte Richter«. Nach 1945 waren die Deutschen auf einmal alle nur Mitläufer gewesen, hätten sich zuvor weggeduckt. Dabei ist völlig klar, wie breit die Unterstützung des NS-Regimes in der Bevölkerung war, gewesen sein muss. Ein Nachkomme einer exemplarischen Familie der NS-Zeit hat Historikern ermöglicht, Gesinnung und Leben seiner Vorfahren zu untersuchen und auszuwerten. Homeoffice, ein pandemisches Experiment, so heißt der lesenswerte Essay des Journalisten Matthias Ehlert über unsere derzeitige Büroarbeitswelt. Seth M. Holmes ist Kulturanthropologe und praktizierender Arzt in den USA. 2013 hat er eine Studie über mexikanische Saisonarbeiter auf amerikanischen Feldern veröffentlicht. Er stellt darin den Fokus auf das Leid und die Ausbeutung. Emigrierte Erntehelfer, die unter gesundheitsschädlichen Bedingungen Obst, Gemüse und Getreide produzieren. Nun ist diese Studie auf Deutsch erschienen unter dem Titel »Frische Früchte, kaputte Körper – Migration, Rassismus und Landwirtschaft in den USA«. Ralf Gerstenberg mit den Einzelheiten.
Als teilnehmende Beobachtung bezeichnet Seth M. Holmes seine Forschung über mexikanische Migranten, die in den USA als Erntehelfer arbeiten. Eine klassische Forschungsmethode, bei der der Beobachtende eintaucht in die alltäglichen Leben und Praktiken von Menschen, wie es heißt. Für seine Wanderfeldforschung lebte und arbeitete der Arzt und Anthropologe unter elenden Bedingungen auf kalifornischen Farmen, pflückte Beeren, interviewte Angestellte, Grenzbeamte, Mitglieder von Bürgerwehren und natürlich vor allem die auf endlosen Agrarflächen ausgebeuteten Migranten, die bereits bei ihrer illegalen Einreise etlichen Strapazen und Gefahren ausgesetzt sind.
Im ersten Jahr meiner Feldforschung sind allein im Grenzgebiet um Tucson mehr als 500 Menschen gestorben. Die meisten starben an Hitzeschlägen und Dehydrierung, einige durch direkte Gewalteinwirkung. Den MigrantInnen begegnen in den Grenzgebieten viele tödliche Gefahren. Es gibt mexikanische und US-amerikanische Angreifer und Entführer, die auf ihr Geld aus sind. Hitze, Sonne, Schlangen und Kakteen greifen ihre Körper an. Bewaffnete US-amerikanische Bürger wehren ihre Freiheit und GrenzbeamtInnen ihre Akten.
2004 begleitete Holmes eine Gruppe junger Männer bei der Überquerung der US-mexikanischen Grenze. Die Wanderarbeiter gehörten der indigenen mexikanischen Bevölkerungsgruppe der Triqui an, die aus den Bergen von Oaxaca stammen. Ein als Coyote bezeichneter Personenschmuggler führte die Gruppe durch die Wüste von Arizona. In sogenannten Feldnotizen schildert Seth M. Holmes den Grenzübertritt.
Nachdem wir für eine weitere Stunde gelaufen und gerannt sind, hören wir einen Helikopter. Macario versteckt sich unter einem Kaktus, wo eine Körperschlange ihn anklappert, aber er bewegt sich nicht, um nicht entdeckt zu werden. Der Helikopter fliegt davon, in die Ferne, bis wir ihn kaum noch hören. Plötzlich kommt unser Coyote angerannt und spricht in schnellem Triqui. Zwei Grenzbeamte, einer schwarz, einer weiß, tauchen hinter ihm auf, rennen durch die Bäume, springen in unser Flussbett und richten ihre Schusswaffen auf uns.
Die reportagehaften Aufzeichnungen werden ergänzt durch reflektierende und analysierende Passagen, Interviews und zahlreiche Fotos. In seinem facettenreichen Text dokumentiert Holmes als teilnehmender Beobachter nicht nur, was er spürt, erlebt und sieht, Er ergreift von der ersten Seite an Partei für seine Triki-Freunde, die auf US-amerikanischen Plantagen Rassismus, Ausbeutung und Gewalt ausgesetzt sind. Erklärtermaßen will er am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, durchnässt mit wunden Knien und schmerzendem Rücken im Akkord Erdbeeren zu pflücken, in engen Baracken mit unzureichenden Sanitäreinrichtungen zu hausen und in einer streng hierarchisch organisierten Arbeitswelt struktureller Gewalt ausgesetzt zu sein. Bald wird ihm jedoch bewusst, dass er als hellhäutiger, studentisch aussehender Amerikaner bestimmte existenzielle Erfahrungen nicht mit den Migranten teilen kann. Diskriminierung und Illegalität.
Jedes winzigste Problem mit ihrem Auto oder ihrem Fahrstil könnte zum Anlass werden, sie aus dem Verkehr zu ziehen und in der Folge zu ihrer Abschiebung führen. Obwohl der Lokalpolizei in Washington State gesetzlich nicht erlaubt war, anhand von rassistischen Kriterien Kontrollen durchzuführen, kontaktierten Polizeibeamtinnen manchmal Grenzschutzbeamtinnen zum Übersetzen. Wenn eine Person vom Grenzschutz dann einmal vor Ort war, konnte sie auch den Aufenthaltsstatus prüfen und diejenigen abschieben, die keinen hatten.
Schätzungen zufolge stammen etwa 95% der Landarbeiter und Arbeiterinnen in den USA aus Mexiko, schreibt Holmes. 52% von ihnen hätten keinen Aufenthaltsstatus, lebten also stets und ständig in der Angst, das Land wieder verlassen zu müssen. 4000 Menschen würden in den USA wöchentlich abgeschoben, die meisten davon nach Mexiko. Menschen ohne Aufenthaltsstatus wird ein Zugang zum Bildungs- und zum Gesundheitssystem verwehrt. Dabei sind sie keineswegs aus freien Stücken in den USA, sondern weil sie in ihrer Heimat nicht mehr von der Landarbeit leben können. Ein Grund für diese Arbeitsmigration sei das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA, wie der Autor ausführt.
Die mexikanische Regierung hat aufgezeigt, dass seit der ursprünglichen Einführung von NAFTA im Jahr 1994 die USA ihre Agrarsubventionen um 300% erhöht haben. Die mexikanische Regierung mit weniger Finanzmitteln hat in den letzten 2 Jahrzehnten hingegen die finanzielle Unterstützung für MaiserzeugerInnen reduziert, was dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen migrieren müssen, um zu überleben.
Als Mediziner richtet Cess M. Holmes auch den Fokus auf die Gesundheitsversorgung der emigrierten Saisonarbeiter, deren Sterberate 5-mal höher ist als in der übrigen Bevölkerung. In der US-amerikanischen Landwirtschaft haben sie von allen Berufs- und Bevölkerungsgruppen den schlechtesten Gesundheitszustand. Das Buch ist in den USA bereits 2013 erschienen. Doch es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der mexikanischen Wanderarbeiter seitdem verbessert haben. Die Einwanderungs- und Grenzpolitik der USA in den letzten Jahren lässt eher das Gegenteil vermuten. Ein aktuelles Vor- oder Nachwort hätte dieser ersten deutschen Ausgabe sicherlich gut getan. Doch mit seinen anteilnehmenden Schilderungen und aufrüttelnden Analysen bietet das Buch einen fesselnden Einblick in die Welt derjenigen, die unter ausbeuterischen Verhältnissen nicht nur frische Früchte für die globalisierten Märkte, sondern auch Ressentiments und Diskriminierung ernten.
Ralf Gerstenberg besprach Seth M. Holmes, Frische Früchte, kaputte Körper, Migration, Rassismus und die Landwirtschaft in den USA. Übersetzt von Jennifer Sophia Theodor, im Transkriptverlag erschienen, 267 Seiten kosten 30 Euro. Eine pluralistische Gesellschaft spiegelt sich im Idealfall in jeder Berufsgruppe, auch im Beamtentum. Im folgenden Buch geht es um die Justiz. Unter Richtern und Staatsanwältinnen finden sich Religiöse, Atheisten, Umweltbewusste, Konservative, Progressive und eben auch Menschen mit rechten oder nationalistischen Einstellungen. Richter sollten natürlich unabhängig sein, aber gerade die AfD-Anhänger machen ja sogar als Bundestagsabgeordnete klar, dass sie die üblichen Regeln nicht akzeptieren. Was also tun, wenn Richter ihr Amt für politische Zwecke missbrauchen? Wie wehrhaft kann das System sein, wenn Ämter eigentlich auf Lebenszeit vergeben werden? Um diese Gefahren und mögliche Gegenstrategien geht es im Buch Rechte Richter des Journalisten und Juristen Joachim Wagner. Bastian Brandau hat es für Andruck gelesen. Herr Brandau, was genau untersucht Joachim Wagner in seinem Buch und wie geht er vor?
Ja, Joachim Wagner ist selbst Volljurist. Er hat lange Jahre als Journalist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, zuletzt im Hauptstadtstudio der ARD, jetzt als freier Autor unterwegs. Er stellt erstmal fest, mit der AfD sei eben die erste rechte Partei in der Geschichte der Bundesrepublik in einer Position im Macht- und Verfassungsgefüge angekommen, die auch in die Justiz abstrahlt. Und er fragt letztendlich, wie groß und verbreitet dieses Phänomen ist. Rechte Richter, Staatsanwälte, Laienrichter und Richterinnen. Und das ist, denke ich, die Kernfrage, welche Gefahren gehen aus von diesen rechtspopulistischen rechtsextremen Menschen, die in den Behörden arbeiten. Es folgt dann eine sehr akribische Aufarbeitung und Zusammentragung von Einzelfällen, die es sind. Aber das ist auch eine Frage, die er aufwirft, inwiefern solche Staatsdiener vielleicht auch untereinander vernetzt sein könnten, findet dafür auch Ansätze. Wagner hat außerdem für das Buch viele Gespräche mit Vertretern, Vertreterinnen in den Justizbehörden, auch Anwälten und Betroffenen geführt. So entsteht auch ein guter Überblick darüber, wie das Thema innerhalb der Gerichte, Staatsanwaltschaften eben angegangen wird oder auch nicht.
Zu welchen Erkenntnissen kommt Wagner?
Ja, also die Beispiele, die er aufzählt, die sind teilweise haarsträubend. Manche mag man kennen aus der Berichterstattung, aber gerade diese Gesamtheit, sehr detailliert zusammengetragen, journalistisch macht das Buch sehr wertvoll, wenn etwa Richter in Gießen oder in Zittau Urteilsbegründungen nutzen zur Abrechnung mit der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel oder aber der Kanzlerin, wie es eine Amtsrichterin aus Meißen getan hat, nach diesem Buch vorwerfen, dass die Kanzlerin den Verfassungsgrundsatz der Bindung an Recht und Gesetz missachte. Es geht also in vielen Fällen, die hier aufgelistet werden, um Migration, um Flüchtlingsthematik. Und da kann dann ein AfD-naher Staatsanwalt in Gera, das ist vielleicht ein etwas bekannterer Fall, entsprechend Verfahren ja fast reihenweise einstellen, wenn es um Beleidigungen geht. Der Staatsanwalt, der auch über ein Jahr lang ermitteln lassen hat gegen die Aktionskünstler des Zentrums für politische Schönheit wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, bevor das dann doch irgendwann eingestellt wurde. Das Buch ist im vergangenen Jahr erschienen, also sind auch Corona-Entscheidungen schon mit aufgenommen. Ein weiterer wichtiger Komplex, an dem Wagner das festmacht, wenn zum Beispiel ein Familienrichter in Thüringen Schulleitung und Lehrer in einer Schule in Weimar untersagt, eine Maskenpflicht durchzusetzen und damit den Kern der damaligen Thüringer Anti-Corona-Politik zu dem Zeitpunkt aushebelt. Und er tut das eben mithilfe einseitig ausgewählter Experten, bis dann die nächste Instanz klärt, dass er gar nicht zuständig war, sondern ein Verwaltungsgericht. Es gibt Fälle, die vielleicht mit am bekanntesten sein dürften. Da geht es um AfD-Politiker, teilweise Abgeordnete, wie eben der sächsische Richter Jens Meyer in Dresden, Vertreter des extrem rechten Flügels seiner Partei. Der hatte ja als Richter per einstweilige Verfügung zum Beispiel einem Politikwissenschaftler Aussagen über die NPD verboten, die der schon seit Jahren getätigt hatte. Das hatte für Aufsehen gesorgt, bevor Meyer dann eben mit ausfälligen Bemerkungen und Reden im Wahlkampf auffällig geworden ist. Oder der AfD-Politiker Thomas Seitz, Beispiel aus Baden-Württemberg, der tatsächlich aus seinem Amt als Staatsanwalt entfernt wurde, unter anderem wegen rassistischer Äußerungen. Ihm wurde da ein Verstoß gegen die Pflicht zur Verfassungstreue, um die es ja dabei geht, vorgeworfen und das dann auch durchgezogen. Wagner analysiert aber auch anhand von Gerichtsurteilen zum Volksverhetzungsparagraf vor allem, wie unterschiedlich dies eben von den Verwaltungsgerichten entschieden wird. Hört man vielleicht auch ab und zu, wenn es um Wahlplakate geht und wenn da die politische Dimension einer Entscheidung ausgeklammert wird, Volksverhetzung oder nicht, dann könnte das eben immer auch ein Zeichen sein von problematischer Einstellung der Richter, die dort entscheiden. Und das sei eben hochproblematisch.
Ja, Sie haben jetzt den Fall Jens Meyer schon angesprochen. Sie haben ja schon als Landeskorrespondent für den Deutschlandfunk aus Sachsen über ihn berichtet. Er war eben, wie Sie schon sagten, Richter in Dresden am Landgericht, zog 2017 dann für die AfD in den Bundestag ein. Diesmal hat es dafür nicht gereicht und jetzt will er wieder Richter werden. Wie sieht das da aktuell aus?
Ja, nach Angaben des sächsischen Justizministeriums wird Jens Meyer wieder als Richter arbeiten. Er hat einen entsprechenden Antrag auf Wiedereinstellung in die Justiz gestellt, fristgerecht. Er wird nicht an sein bisheriges Gericht zurückkehren, nach allem, was man weiß, aber an ein anderes. Und seine Personalakte, die ist demnach auch wieder sauber. Hat er dort einen Vermerk gegeben, eben wegen eines Verstoßes gegen dieses Mäßigungsgebot. Aber dieser Vermerk, der wurde eben nach 2 Jahren wieder gelöscht. Meyer wird vom sächsischen Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft, aber beim sächsischen Justizministerium geht man eben zunächst einmal davon aus, dass er trotzdem ein Recht auf Wiedereinstellung habe. Das sehe das Abgeordnetengesetz vor, eine Entscheidung, über die jetzt auch berichtet wurde, die auch für viel Kritik gesorgt hat. Andreas Fischer-Lescano, Juraprofessor an der Uni Bremen, hatte diese Entscheidung heftig kritisiert auf dem Verfassungsblog und auch nochmal in einem Zeitungsinterview. Für ihn ist aufgrund von Meyers Äußerungen eine Wiederanstellung völlig ausgeschlossen und er wirft da dem Ministerium Mutlosigkeit vor. Beim Ministerium heißt es lediglich, möglich sei, im Rahmen einer sogenannten Richteranklage Meyers Aussagen zu überprüfen. Das ist dann aber eben Sache der Behörde, wo er dann arbeitet, konkret. Also wenn man das positiv sehen will, was da entsteht gerade, dann findet hier immerhin etwas statt, dessen Fehlen Joachim Wagner nämlich auch bemängelt, nämlich die Diskussion über rechte Richter und den Umgang damit innerhalb der juristischen Community.
Wie sieht es denn überhaupt mit der Wehrhaftigkeit des Systems aus, wenn es solche Fälle anbelangt? Welche Schlüsse zieht denn da Joachim Wagner?
Ja, er spricht schon eine Warnung aus, dass es gerade Einzelfälle sein könnten von extremistischen Richtern oder Staatsanwälten, die dann dem Ansehen der Justiz auch im Ganzen schaden, wenn eben diese Richter und Staatsanwälte ihre besondere Stellung missbrauchen. Und auf diese neuen Herausforderungen durch die AfD, durch AfD-nahe oder rechtsextreme, rechtspopulistische Richter, die ja nicht unbedingt Mitglieder sein müssen der AfD, sei die deutsche Justiz nicht vorbereitet. Er richtet die Kritik da oft gegen die Dienstaufsichtsbehörden, die eben regelmäßig nicht in seiner Meinung nach adäquat auf rechte Richter oder Staatsanwälte reagierten. Und Joachim Wagner kommt zu dem Schluss, beim Umgang mit rechten und rechtsextremen Richtern, da fehle bisher ein Kompass innerhalb der deutschen Justiz, auf der präventiven wie auf der reaktiven Ebene. Schlüsselmoment ist dann jeweils die Einstellung in den Justizdienst. Bei den Nachwuchsjuristinnen und Juristen gilt es also, die Augen aufzuhaben. Denn im Nachhinein, das zeigen ja auch viele Fälle, ist eine Entfernung eben mit sehr hohen Hürden verbunden, insbesondere bei den Richtern. Wagner empfiehlt den Ländern eine vertiefte Internetrecherche sowie eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz als Standard. Das hatte Mecklenburg-Vorpommern kürzlich eingeführt. Andere Länder überlegen das. Justiz ist ja auch Ländersache, deswegen wird es überall unterschiedlich gehandhabt. Und Sachsen zum Beispiel hat auf den Fall eines rechtsextremen Rechtsreferendars reagiert, dem der Freistaat die Ausbildung trotz der Teilnahme an rechtsextremen Ausschreitungen und auch einer entsprechenden Verurteilung wegen schweren Landfriedensbruch noch genehmigt hat. In Sachsen hat das Justizministerium da jetzt die Hürden erhöht. Ja, und unter welchen Umständen rechtsextremen Bewerbern das Referendariat verweigert kann, das dürfte mit Blick auf die freie Berufswahl auch höchstrichterlich zunächst zu klären sein, denn das Referendariat, das zweite Staatsexamen zu machen, ist ja auch Voraussetzung zum Beispiel, um Anwalt oder Anwältin zu werden.
Vielen Dank, Bastian Brandau war das über Joachim Wagners Buch Rechte Richter, AfD-Richter, Staatsanwälte und Schöffen, eine Gefahr für den Rechtsstaat, im Berliner Wissenschaftsverlag erschienen, 194 Seiten, 29 Euro. Aus dem Tätervolk wurde nach 1945 eines der angeblichen Mitläufer und Opfer. Auf einmal wollte niemand mehr Teil gewesen sein, Teil und Stütze des Nationalsozialismus, der Land und Kontinent in die Katastrophe gestürzt hatte. Aber es war nun einmal die Masse der Deutschen, die das System befürwortete und stützte. Exemplarisch hierfür steht die Familie Ölwein. Deren Tagebücher und Briefe haben die Historiker Johannes Hürter und Thomas Reitel untersucht und editiert. Im Übrigen hat die Vorsehung das letzte Wort, lautet der Titel des so entstandenen Buches, das sehr gut belegt, wie diese Familie die ideologischen Richtlinien des Nationalsozialismus vollständig unterstützte, sich nach ihnen richtete und sich selbst dabei als Teil einer privilegierten Volksgemeinschaft sah. Melanie Longerich stellt es vor.
Gab es Privatsphäre im Nationalsozialismus? Viele Jahre war diese Frage in der Geschichtswissenschaft irrelevant. Schließlich hatten die Nazis doch alles Private grundlegend zerstört, hieß es. Mit dem gestiegenen Interesse an Alltagsgeschichte aber hat sich das geändert. Und am Institut für Zeitgeschichte in München und Berlin wird sogar in einem eigenen Projekt am Privaten während der NS-Zeit geforscht. Geleitet wird dies vom Zeithistoriker Johannes Hürter.
Es wurde einem durchaus auch, wenn man sich anpasste und in die Volksgemeinschaft einfügte, Privatsphäre als Privileg zugestanden. Denn diejenigen, deren Privatsphären zerstört wurden, waren ja immer nur die aus der Volksgemeinschaft ausgegrenzt wurden. Also die Juden oder die politisch Verfolgten oder diejenigen, die als krank oder minderwertig galten.
Es ist die Schnittstelle, wo private Sehnsüchte und Wünsche auf den Gemeinschafts- und Machtanspruch des Regimes treffen, die Johannes Hirter interessiert. Das vorliegende Buch zeigt, wie weit der Nationalsozialismus in Familien hineinwirkte. Johannes Hirter hat es zusammen mit seinem Kollegen Thomas Reitl verantwortet. Dank überlieferter Tagebücher, unzähliger Briefwechsel und anderer Dokumente rekonstruieren die beiden Wissenschaftler das Familienleben von Egon und Martha Oehlwein in den Jahren 1938 bis 1945, von der Geburt des ersten Kindes bis zu Flucht und Tod.
Ein deutschstämmiger Mann aus dem multiethnischen Grenzraum Böhmens, Schlesiens und Galiziens findet in Deutschland seine Heimat. Im Reichsarbeitsdienst RAD seine Berufung, im Nationalsozialismus seine Orientierung und in Schwaben seine Frau. Das frisch vermählte Paar, das aus einem bildungs- und besitzbürgerlichen Umfeld kommt, gründet eine Familie, die für den Mann ein nationalsozialistisches Projekt ist.
Beruf und Privat. Bei den Oehlweins ist beides miteinander und auch sehr eng mit der NS-Ideologie verknüpft. Der Reichsarbeitsdienst im NS-System war eine wichtige Erziehungsinstanz, die mehrheitlich junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren vor dem Wehrdienst durchliefen. Als Erziehung zum Nationalsozialismus durch Arbeit legten sie Moore trocken, bauten Straßen und ebneten im Krieg dann der Wehrmacht den Weg nach Osten. Die Edition verfolgt die Karriere von Egon Oehlwein im Führerkorps des Reichsarbeitsdienstes, die ihn von Baden über das Sudetenland nach Oberschlesien und zeitweise an die Ostfront führte. Seine Familie folgte. Briefe und Tagebucheinträge zeigen eindrücklich, wie das NS-Familienglück zunehmend bröckelte, je länger der Krieg dauerte. Während Martha Oehlwein allein den Alltag mit drei Kindern regelte und die Lage zunehmend nüchterner sah, verließ Egon Oehlwein im Herbst 1944 den RAD in voller Verblendung, um bei der Waffen-SS für den Endsieg zu kämpfen. Er starb bei einem Fronteinsatz im März 1945. Seine Frau Martha war zu diesem Zeitpunkt mit den drei Kindern schon auf der Flucht vor der Roten Armee nach Westen.
Ich glaube, dass diese Quellen symptomatisch und typisch sind für sehr viele Deutsche, die an den Nationalsozialismus geglaubt haben. Denn diese Menschen gab es millionenfach. Das hat man nach dem Krieg natürlich nicht mehr wahrhaben wollen.
Dass diese Dokumente überhaupt einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können, ist dem Sohn Rainer Oehlwein zu verdanken. Jahrzehntelang hatte ihn eine abgeschabte Lederaktenmappe seiner Mutter durchs Leben begleitet, mit unzähligen Dokumenten. Er transkribierte sie aus dem Sütterlin und wandte sich an die beiden Wissenschaftler. Die hatten nun die Qual der Wahl, aus den Dokumenten auszuwählen.
Für uns vielleicht noch die größere Herausforderung war, dass diese Quellen wirklich ein riesiges Spektrum an Sachthemen abbilden. Von den intimsten Bereichen bis zur sogenannten großen Politik. So sind dann letztlich auch in den Dokumenten und ihrer Kommentierung nahezu alle Themen der NS-Geschichte verpackt. Und wir mussten das entpacken. Also das war sozusagen die NS-Gesellschaft im O-Ton.
O-Töne, die von Hirter und Reitl in einem umfassenden Fußnotenapparat bestens eingeordnet werden, sodass sich auch Leser, denen die Thematik nicht bis ins Detail geläufig ist, bestens mitgenommen fühlen. Einen besonderen Schatz der Edition bildet das Familienbuch, in dem das Ehepaar wichtige Entwicklungs- und Erziehungsschritte der Kinder festgehalten hat.
Uns ist kein vergleichbares veröffentlichtes Dokument bekannt, obwohl das NS-Regime solche Tagebücher zum Zweck der rassenideologischen Bestimmung, Selbstbestimmung auch, empfahl. Die Oehlweins kamen dieser Empfehlung sehr ausführlich nach und so gibt diese Quelle sozusagen einen Einblick in ein Laboratorium, in dem Kinder zu perfekten Nationalsozialisten geformt werden sollten, um damit die Zukunft des Großdeutschen Reiches zu sichern.
Diese Edition packt. Nicht nur Leser, die denken, dass sie schon alle wichtigen Bücher über den Nationalsozialismus kennen. Ihnen liefern Hirter und Reitl wichtige Einblicke in den Reichsarbeitsdienst, der bis heute wegen der systematischen Vernichtung nahezu des gesamten Aktenbestandes als eine der am schlechtesten erforschten NS-Institutionen gilt. Wegen der begleitenden historischen Einordnung der Dokumente ist das Buch aber auch eine gewinnbringende Lektüre für Leser mit deutlich weniger Vorwissen, die vielleicht gerade angefangen haben, sich mit der eigenen NS-Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Denn noch längst sind nicht alle Aktenmappen auf deutschen Dachböden ausgepackt.
Das Resümee von Melanie Longerich über das Buch. Im Übrigen hat die Vorsehung das letzte Wort. Tagebücher und Briefe von Martha und Egon Ölwein, 1938 bis 1945. Herausgegeben von Johannes Hürter, Thomas Reitel und Rainer Ölwein. Band 4 der Reihe Das Private im Nationalsozialismus, im Wallstein Verlag erschienen, 637 Seiten, 39 Euro. Die eine fühlt sich pudelwohl im Homeoffice und ist produktiver, sortierter. Der andere fühlt sich abgeschnitten vom Team oder findet keine eigene Struktur. Für die meisten ist wohl die Mischung zwischen Büro und Homeoffice optimal. Und so hat die Pandemie neben aller Erschöpfung auch mindestens eine Erleichterung mit sich gebracht. Mehr Möglichkeiten für die so ersehnte Work-Life-Balance, weniger Fahrzeiten, mehr selbstbestimmte Zeitplanung. Aber auch ständige Erreichbarkeit, laufende Anpassung an neue Prozesse. Über das Phänomen Homeoffice wie auch diese seltsame Wortschöpfung ist schon so einiges gesagt worden. In der Reihe Update Gesellschaft vom Karl Auer Verlag ist ein lesenswerter Essay zum Thema erschienen. Geschrieben hat ihn der Journalist Matthias Ehlert. Einleitend beschreibt er, was Homeoffice-Tage vor der Pandemie bedeuteten, nämlich nicht gern gesehene und nur selten tolerierte Ausnahmen. Im Interview hat er das noch einmal ausgeführt.
Ja, also das Homeoffice vor der Pandemie hatte eigentlich einen ausgesprochenen Exotenstatus. Also es existierte als Möglichkeit, als Begriff. Und mit ein bisschen Glück und Geschick konnte man auch mit seinem Arbeitgeber vereinbaren, einen Tag die Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Aber die große Mehrheit der Angestellten marschierte weiter Tag für Tag ins Büro. Und das Büro mit den sozusagen physisch anwesenden Angestellten war auch der Knotenpunkt aller betrieblichen Kommunikation und ja, man könnte es fast so als den mentalen Server jeder Behörde und jedes Unternehmens bezeichnen.
Sie stellen ja eine sehr wichtige Frage, nämlich was war das für ein Leben, also das Büroleben, das wir, Zitat, so geräuschlos und ohne Widerstand aufgegeben haben, Zitat Ende. Ja, was machte es so leicht, das aufzugeben?
Na, so leicht haben wir es ja gar nicht aufgegeben. Also es bedurfte ja einer gewissen Dringlichkeit, also eines schwarzen Schwans, der da von außen auf uns zukam mit der Corona-Pandemie, wie so ein Komet praktisch, der in unsere Arbeitswelt eingeschlagen ist. Das ist uns dann aber so leicht viel, lag vor allem daran, dass alle technischen Voraussetzungen dafür da waren. Ja, die existierten, man musste sie nur anwenden. Es war kein Problem, vom häuslichen Internet aus sicher auf Unternehmensserver zuzugreifen. Es gab die Möglichkeit, sich in Videokonferenzen auszutauschen. Es gab digitale Kollaborationstools wie Slacks, mit denen man problemlos gemeinsam an Projekten arbeiten konnte. Also technologisch waren wir darauf vorbereitet, nur hatten wir es vorher so nicht als notwendig empfunden. Meine These in dem kleinen Essay, den ich da in Update Gesellschaft veröffentlicht habe, ist, dass wir auch mental eigentlich ganz gut darauf vorbereitet waren. Ja, also es hatte in den Jahren zuvor unter der Oberfläche der herrschenden Präsenzkultur also schon so ein schleichender Ablösungsprozess vom Büro begonnen. Und da spielte die Einführung des Smartphones vor 15 Jahren sicher die Hauptrolle. Also damit wurde der Entgrenzung von Arbeit und Freizeit sozusagen der Weg geebnet. Ja, lustigerweise begann damals auch der Aufstieg von so Freizeitlooks im Büro mit Sneakers und Jeans und so weiter, während vorher man doch immer etwas geschniegelter dahin kommen musste. Und diese Entgrenzung von Arbeit und Freizeit haben die meisten dann erstmal als positiv erlebt. Ja, ich konnte jetzt irgendwie meine Kinder 16 Uhr aus der Kita abholen und dann auf dem Spielplatz E-Mails checken oder konnte noch abends im Bett an meiner Präsentation feilen. Das wurde erstmal ganz positiv aufgenommen und hatte dann auch seinen Widerhall in der Präsenzkultur. Also es wurden Zeitarbeitskonten eingeführt, sowas wie Gleitarbeitszeit. Man ging stärker auf die individuellen Bedürfnisse ein und dieser 9-to-5-Arbeitstag begann an den Rändern sich so aufzulösen. Also es war schon was in Bewegung geraten.
Ja, dieses agile Arbeiten, da beschreiben Sie ja auch ein anderes Merkmal, und zwar, dass sich die Hierarchien änderten und auch die Vorgesetzten andere Rollen und Aufgaben einnehmen. Haben Sie den Eindruck, dass das auch in deutschen Büros Einzug gehalten hat oder tun wir uns damit schwer?
Das agile Arbeiten selbst ist ja interessanterweise ein Begriff, der jetzt nicht von Theoretikern, sondern von Praktikern, also amerikanischen Softwareentwicklern, in die Arbeitswelt eingeführt wurde. Und die reagierten damals auf ein Problem. Also es gab tolle neue technische Möglichkeiten der Digitalisierung, aber die Form der Arbeitsorganisation hinken dahinterher. Und die aus der Erfahrung mit ihren eigenen Digitalprojekten meinten sie, man muss irgendwie neue Form der Arbeitsorganisation finden, die, ohne das jetzt im Einzelnen auszuführen, darauf hinzielten, mehr Vertrauen dem Einzelnen zu schenken, prozesshafter zu denken, in die Arbeit so Rückkopplungsschleifen einzubauen, generell weniger Kontrolle durch Hierarchien, also nicht jeden einzelnen Schritt zu dokumentieren, mehr Feedback vom Team. Das waren ganz interessante Gedanken, die setzen sich, wie gesagt, vor allem in der Softwareindustrie auch durch und bekamen auch immer mehr Widerhall so in normalen Unternehmen. Und interessanterweise bekommt da vor allem der Manager eine neue Funktion. Der wird mehr so zum Kümmerer, zum Motivator, zum Coach seines Teams. Der räumt die Hindernisse beiseite, damit das Team schneller zum Ziel kommt. Und das wirkt auf den ersten Blick herrschaftsfreier. Aber gleichzeitig schiebt es dem Einzelnen auch deutlich mehr Verantwortung zu. Also der äußere Druck verlagert sich mehr ins Innere. Und ich denke, dass dieser Prozess durchs Homeoffice noch mehr beschleunigt ist. Also ich glaube, Homeoffice und agiles Arbeiten sind sozusagen Zwillinge im Geiste. Und ich kann es jetzt im Einzelnen nicht belegen. So aus meiner Arbeitswirklichkeit weiß ich, dass Begriffe, die ich noch vor 1-2 Jahren überhaupt nicht kannte, wie Scrum Manager oder auch andere, dass die immer öfter jetzt auftauchen und dass auch die Formen, wie wir miteinander arbeiten, sich dieser Agilität immer mehr annähern.
Ja, Stichworte wie permanente Erreichbarkeit und ständige Anpassung, das war ja vorher schon sehr präsent. Das hat sich jetzt nochmal verstärkt in der Corona-Krise. Haben Sie denn den Eindruck, dass man jetzt da etwas transparenter, besser mit umgeht oder laufen wir da einfach weiter in so eine Falle hinein?
Ich glaube, es wird besser. Es wird reflektierter, sowohl auf der Unternehmensebene als auch auf der Ebene des einzelnen Angestellten. Die neuen Freiheiten haben erstmal auch zu so einer Entgrenzung geführt, die aber gleichzeitig auch sozusagen neue Zwänge beinhaltet. Also es war ja dann fast zwanghaft, dass man nochmal irgendwie abends um 9 guckte, ist vielleicht doch noch eine wichtige Mail vom Chef gekommen oder nicht. Und da wird man, glaube ich, jetzt so lockerer. Allgemein wird so ein Recht auf Lock-off anerkannt und auf eine gewisse Ungestörtheit auch des Arbeitens. Also in meinem Arbeitsumfeld erwartet niemand mehr, dass eine E-Mail sofort beantwortet wird, weil natürlich sozusagen das Klicken der E-Mails einen auch dann wieder aus anderen Prozessen rausreißt, für die man vielleicht mehr Aufmerksamkeit braucht. Also das Bewusstsein ist mehr dafür da, auch bei den einzelnen Angestellten, dass sowas wie ein Feierabend auch wichtig ist, um seine mentalen Ressourcen wieder aufzuladen. Und also da sehe ich sowohl auf Unternehmensseite als auch bei den Angestellten eine höhere Reflektiertheit und eine Bereitschaft, da auch neue Regeln auszuhandeln, die im Kern eben darauf zielen, dass man auch abschalten, neu lernen muss, aber auch kann und es auch ein Recht auf Ungestörtheit geben wird.
Herr Ehlert, Sie schreiben auch über das Danach, die Arbeitswelt der bisherigen Büroflotten nach der Pandemie. Wie wird die Ihrer Ansicht nach sein?
So wie das Virus wahrscheinlich bleibt, wird auch das Homeoffice bleiben, denke ich. Also man wird die Zahnpasta nicht mehr zurück in die Tube bekommen. Interessanterweise sind es im Augenblick gerade die großen Unternehmen, die das gerne wieder mehr zurückfahren möchten. Also ihre Argumente sind Cybersicherheit, die Bindung der Angestellten an das Unternehmen leidet. Es kam wohl auch zu deutlich mehr Jobwechseln in der Pandemie. Für die meisten Angestellten hat das Homeoffice aber deutlich mehr Vorteile als Nachteile. Also deswegen kehren die auch so zögerlich ins Büro zurück. Also der zeitaufwendige Arbeitsweg, bei manchen sogar das Pendeln entfällt. Sie können sich ihre Arbeit zu Hause besser einteilen. Also sie spüren doch einen deutlichen Freiheitsgewinn. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Jahren so eine Art Interessensausgleich geben wird, dass sich hybride Formen des Arbeitens einspielen werden. Also 3 Tage Homeoffice, 2 Tage Präsenz. Oder es wird dann sozusagen von Unternehmen zu Unternehmen ausgehandelt. Und mittelfristig werden auch die Unternehmen die Vorteile erkennen. Also können ja eine Menge Kosten sparen, keine Büromiete mehr etc. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, unsere Arbeitsergebnisse selber zu tracken. So wird es schon unsere Schritte zählen, es wird Rankings geben, Challenges. Dieses Ineinanderfließen von Freizeit und Arbeit wird anhalten, ist meine These. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass dieses zeit- und ortssouveräne Arbeiten natürlich ein Privileg der besser Qualifizierten bleiben wird. Also die Fachkraft, die gesucht wird, wird selber entscheiden können, ob sie 5 Tage zu Hause bleibt oder ob man hier irgendwo ein schickes Büro einrichtet. Das wird alles neu ausgehandelt werden in den nächsten Jahren, ist meine These.
Matthias Ehlert war das. Er hat den Essay Home Office, ein pandemisches Experiment, geschrieben. In der Reihe Update Gesellschaft im Karl-Auer Verlag erschienen, 80 Seiten, 12,50 Euro. Der Rechtswissenschaftler Armin von Bogdandy ist Experte für öffentliches Recht. Ihn interessiert insbesondere dessen Strukturwandel, theoretisch, dogmatisch und praktisch. Mit dieser Thematik befasst er sich auch in seinem neuen Buch mit dem Fokus auf Europa. Titel: Strukturwandel des öffentlichen Rechts, Entstehung und Demokratisierung der europäischen Gesellschaft. Annette Wilmes hat es für uns gelesen.
Artikel 1 des Vertrages über die Europäische Union spricht von einer immer engeren Union der Völker Europas. Wie diese Ever Closer Union gestaltet sein soll, darüber wird seit Jahrzehnten gestritten. Ist das Ziel ein europäischer Bundesstaat, wie es ganz aktuell im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung steht? Oder ist es ein Staatenverbund oder ein Mehrebenensystem? Was es sein soll, ist in vieler Hinsicht offen, meint Armin von Bogdandy.
Aber eins ist doch ganz klar. Nach Artikel 1 kommt Artikel 2. Und im Artikel 2 steht drin, dass diese europäische Gesellschaft eine europäische demokratische Gesellschaft sein soll. Und insofern soll die Ever Closer Union, was immer sie sonst auch noch sein soll, sie soll vor allen Dingen eine europäische demokratische Gesellschaft herstellen. Das ist das, was im Kern steht.
In Artikel 2 sind die Werte aufgelistet, die im Vertrag von Lissabon festgehalten wurden. Die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Werte, die allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam sind, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. Artikel 2 sei zentral für den verfassungsrechtlichen Rahmen der Europäischen Union, schreibt Armin von Bogdandy.
Verfassungsrechtlicher Strukturwandel als eine europäische Politik ist ein Phänomen der zweiten Periode des europäischen öffentlichen Rechts. Er setzt ein, als die mittel- und osteuropäischen Gesellschaften entscheiden, sich von ihren autoritären Strukturen zu befreien und im Lichte der Werte zu transformieren, die heute Artikel 2 des Vertrags für Europa niederlegt. Daraufhin erhalten die Verfassungen der Transformationsstaaten, das Unionsrecht und das Recht des Europarates das Mandat, einen entsprechenden Strukturwandel in diesen Gesellschaften zu bewirken.
Die großen Begriffe des demokratischen Konstitutionalismus wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit spielen auch bei den aktuellen Auseinandersetzungen um den Demokratieabbau in Polen und Ungarn eine Rolle. Armin von Bogdandy.
Die Menschen, die dort im demokratischen Widerstand sind, berufen sich auf Artikel 2 und fordern diese Prinzipien, diese Werte des Artikels 2 ein von ihrer Regierung und auch von uns übrigen Europäern, dass wir ihnen helfen, das dort durchzusetzen. Also da ist es heute ganz evident. Es geht eben darum, was ist uns wichtig und letztlich auch, wer sind wir? Aber diese Prinzipien gehen also weit, weit zurück, schon in den 60er Jahren, als Francos Spanien einen Mitgliedsantrag stellte in der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Schon damals war das ein Thema, geht das oder geht das nicht? Und es wurde eben abgelehnt mit Blick auf diese Werte und Prinzipien. Also das geht weit in die europäische Geschichte zurück.
In seinem Buch geht Armin von Bogdandy ebenfalls in die europäische Geschichte zurück, um in vier großen Kapiteln die Entwicklung der Begriffe, der Prinzipien, der Gerichte und der Wissenschaft nachzuvollziehen. Der Titel »Strukturwandel des öffentlichen Rechts« ist angelehnt an Jürgen Habermas' Habilitationsschrift »Strukturwandel der Öffentlichkeit« von 1962.
Die mit juristischer Rückversicherung entstandene Arbeit überwindet die Engführung auf staatliche Organe und Parteien. Sie entfaltet den Begriff einer politisch aktiven Öffentlichkeit, der nicht zuletzt dank Habermas wegweisend in den Diskussionen zur europäischen Demokratie werden sollte.
Armin von Bogdandy bezieht sich nicht nur auf Habermas. Um dialektisch Substanz zu gewinnen, setzt er sich mit dem umstrittenen Staatsrechtler Karl Schmidt, mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde, dem US-amerikanischen Rechtswissenschaftler Joseph Weiler und dem zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts auseinander.
Es ist in erster Linie der Gegensatz. Texte, wo man sagt, das sind tolle Texte, aber ich stimme nicht zu. Und mit denen spricht man dann und in der Auseinandersetzung wächst man dann. Und das ist wie beim Drachensteigen. Sie kriegen den Drachen nur hoch gegen den Wind. Und so ist das mit solchen Texten. Man braucht die Texte, gegen die man anschreibt, finde ich, um einen Gedanken zu entfalten.
Das Buch endet mit dem Vorschlag zu einem weiteren Strukturwandel. Armin von Bogdandy will den Verfassungskern strafrechtlich bewähren, um die europäische demokratische Gesellschaft zu schützen und voranzubringen.
Ich möchte damit eine Hilfestellung geben für den demokratischen Übergang in Polen und in Ungarn. Der Gedanke lehnt sich an die vielen Erfahrungen des transformativen Konstitutionalismus in Lateinamerika. Dort ist es für viele Gerichte sehr wichtig gewesen, dass man die maßgeblichen Verantwortlichen strafrechtlich zur Verantwortung zieht.
Richterinnen und Richter, die sich von der polnischen Regierungspartei haben instrumentalisieren lassen, könnten so wegen Rechtsbeugung verurteilt und aus den Ämtern entfernt werden.
Und das kann, so hoffe ich, ein Weg sein, eben rechtsstaatliche und demokratische Verhältnisse möglichst rechtsstaatlich wiederherzustellen.
Armin von Bogdandy hat die Entstehung und Demokratisierung der europäischen Gesellschaft mit all ihren historischen, juristischen, rechtsphilosophischen und politischen Facetten analysiert und in 81 Paragraphen zusammengefasst. Das Buch ist das Ergebnis jahrelanger rechtswissenschaftlicher Grundlagenforschung. Dank seiner klaren Struktur und seinem interdisziplinären Ansatz bietet es auch für interessierte Laien eine ergiebige Lektüre. Darüber hinaus ist es ein starkes Plädoyer für eine europäische demokratische Gesellschaft.
Meint Annette Wilmes über das Buch von Armin von Bogdandy, Strukturwandel des öffentlichen Rechts, Entstehung und Demokratisierung der europäischen Gesellschaft. Im Surkamp Verlag erschienen 525 Seiten, 26 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es ebenfalls um rechtliche Fragen. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Die neue Klassenjustiz. So heißt das aktuelle Buch des Journalisten und Juristen Ronen Steinke. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.